Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner porträtiert in ihrem Roman Schwitters den Künstler und Wegbereiter der konkreten Poesie Kurt Schwitters. Der Ethnologe und Schriftsteller Hans-Jürgen Heinrichs erzählt in seinem Buch Der kürzeste Weg führt um die Welt in erster Linie von sich selbst. Beginnen wir mit ihm. Hans-Jürgen Heinrichs, 1945 in Wetzlar geboren, kennt fast jeden Winkel der Welt. Er lebte in verschiedenen Städten Europas und war auf mehreren Kontinenten unterwegs. Aber das ist nur ein Ausschnitt aus seinem bewegten Leben. 1980 begründete Heinrichs in Frankfurt den Qumran Verlag, der sich auf den Wissensgebieten Strukturalismus, Ethnologie und Psychoanalyse schnell eine zentrale Rolle eroberte. Außerdem hat der heute 75-Jährige ein reichhaltiges kulturtheoretisches Werk vorzuweisen. Auch veröffentlichte er eigene Prosa- und Essaybände. Dazu Biografien unter anderem über Michel Liris und Georges Bataille sowie etliche Gesprächsbände. 2002 erhielt er den Preis für dialogisches Denken. Ein gutes Stichwort, denn Hans-Jürgen Heinrichs war unentwegt im Dialog mit allen, die Rang und Namen hatten. Und manchmal ergab sich daraus sogar eine Liebschaft, zum Beispiel mit Ingeborg Bachmann. Dieses und noch viel mehr ist nachzulesen in Hans-Jürgen Heinrichs autobiografischem Buch »Der kürzeste Weg führt um die Welt«. Helmut Böttiger stellt es vor.
Dieses Buch scheint überhaupt keinem Genre zu entsprechen. Eine Autobiografie ist es sicher nicht, auch wenn der Autor Hans-Jürgen Heinrichs unverkennbar ständig im Zentrum steht. Es ist auch keiner der üblichen Memoirenbände. Am besten würde vermutlich noch die Bezeichnung »ausgewählte Erinnerungen« passen. Hans-Jürgen Heinrichs, 1945 geboren, ist vor allem dadurch bekannt, dass er 1980 in Frankfurt den Qumran Verlag gründete, mit einem inspirierenden Programm. Auch später publizierte Heinrichs immer wieder über die Schnittstellen zwischen Ethnologie und Psychoanalyse. Derlei biografische Details spielen schon auch eine gewisse Rolle, aber ganz anders, als man es sich vorstellt. Es kommen durchaus berühmte Personen vor, die der Autor getroffen hat, und das sind nicht wenige. Doch ausführlich beschrieben werden sie keineswegs. Und weniger berühmte Personen tauchen so gut wie gar nicht auf. Es geht vor allem um einen Hallraum, den Hans-Jürgen Heinrichs für sich selbst erschafft. Sehr gut schneiden Yves Montand und Simone Signoret ab, die in einem Pariser Café zufällig am Nebentisch sitzen und bemerken, dass der junge Heinrichs gerade im Band Parole von Jacques Prévert liest. Stolz registriert er, dass er ein augenblickshafter Teil ihrer Wirklichkeit geworden ist. So beschreibt er es. Und er erwartet förmlich, dass das dann im berühmten Café de Flore genauso ist. Da sitzen nämlich, wie im Bilderbuch, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Und auf Vermittlung eines Freundes befindet sich Hans-Jürgen Heinrichs sogar am selben Tisch. Aber da passiert nicht so viel.
Auch unternahmen die beiden Berühmtheiten nichts, um die eherne Größe ihrer Namen für einen Augenblick einzutauschen gegen die Haltung ungeschützter Neugierde einem Menschen gegenüber, der nicht mehr als seine Leidenschaft für das Denken, Schreiben und Reisen in die Waagschale zu werfen hatte.
Dagegen feiert der Autor seine Begegnungen mit Paul Virilio, Nathalie Sarraute, Michel Foucault und vor allem mit Michel Leris, der als einziger ein bisschen eingehender charakterisiert wird und ein gewisses Eigenleben bekommt. Im Mittelpunkt steht aber selbstverständlich der Verfasser selbst, wie er Gemeinsamkeiten mit seinen Gesprächspartnern herstellt. Der Titel des Buches ist Hermann Kaiserlings »Reisetagebuch eines Philosophen« entnommen. Dessen Motto lautete, der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt herum. Auch Heinrichs Welt ist groß. Einen besonderen Stellenwert nehmen der Schriftsteller Hubert Fichte und der Rockstar Udo Lindenberg ein, beides Reisende in äußere wie in innere Sphären, ganz in seinem Sinne. Und das hat immer auch etwas Poetisierendes. Wie der Autor Udo Lindenberg in seiner Hotelbar trifft, schildert er so.
Ich suchte im Qualm seiner Havanna nach seinen Augen, um zu schauen, ob sie noch auf mich gerichtet waren oder in eine außereuropäische Ferne, von der ich zu erzählen begonnen hatte.
Heinrichs bewegt sich traumwandlerisch tänzelnd durch die kulturellen Milieus magischer Städte. Paris und Rom und zwar in ihrer großen Zeit in den 60er Jahren, stehen im Mittelpunkt. Aber natürlich auch die Paris-Bar in Berlin und die dazugehörigen vielversprechenden Namen von Besuchern. Eine aufsehenerregende Exkursion in die syrische Wüste wird gelegentlich zwar erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Europäische Intellektuelle dagegen ziehen sich wie eine Art Parfüm durch das Buch. Und die Begegnungen mit ihnen werden zelebriert mit dem Gestus von Kennerschaft. Man bewegt sich in eingeweihten Kreisen. Und ein wichtiger Indikator dafür ist das mehrfach benutzte Wort legendär. Die Berliner Galerie am Kupfergraben etwa ist genauso legendär wie die von Joachim Sartorius herausgegebene Anthologie Atlas der neuen Poesie. Und legendär sind auch die verschiedenen Schreibateliers von Paul Nizon in Paris, die Hans-Jürgen Heinrichs vertraut sind. Eine gewisse Anmutung einer Legende, bei der das Heilige ja immer mitschwingt, haben auch die beiden literaturgeschichtlich relevantesten Geschichten, die Heinrichs erzählt. Nämlich seine Affäre mit Ingeborg Bachmann und sein etwas diffus erscheinendes Verhältnis zu Peter Handke. Die Geschichte mit Ingeborg Bachmann ist in ein märchenhaftes Licht getaucht. Die Szene spielt 1969 in Rom. Der Verfasser besucht eine langweilige Lesung im Goethe-Institut und neben ihm sitzt zufällig eine interessant wirkende Frau, die ihm auch gleich eine Zigarette anbietet. Als sie ihn dann in seiner repräsentativen Wohnung direkt an der Piazza Navona besucht, Freunde haben sie ihm vermittelt, während er in einem Film mitspielt, scheinen alle Details perfekt zusammenzuspielen und wie in einer stimmungsvollen Hollywood-Adaption des Künstlermilieus zu funktionieren. Ingeborg Bachmann bewundert seine prachtvolle italienische Hölderlin-Ausgabe und entdeckt einen Index zu Heideggers Sein und Zeit auf dem Tisch. Das Paar findet sich. Er nennt sie in einer italienischen Abwandlung der letzten Silbe ihres Vornamens und mit dem Zusatz einer ihrer Lieblingswendungen Borgia mal sehen. Das besonders Entrückte zeigt sich darin, dass der Autor die lange zurückliegende Geschichte mit Ingeborg in Dialogen nachempfindet. Zum Beispiel lässt er Ingeborg Bachmann in direkter Rede zu ihm sagen:
Vielleicht führen deine Fantasien, Bilder und Assoziationen in die Tiefen meiner Seele. Oder sie führen weg. Wohin? Borgia mal sehen. So hast du mich lange nicht mehr genannt. Ingeborg, die laienhafte Schauspielerin, möchte jetzt gerne mit Navona Giovanni, dem Schauspieler, ans Meer gehen.
Und der nächste Satz lautet:
Das Meer war an diesem Tag sehr aufgewühlt.
Es passt also alles zusammen. Es ist eine Liebesbegegnung wie ein Traum. Von Ingeborg Bachmanns Alltag in Rom erfährt man nichts. Und es ist kaum zu ahnen, dass sie auch andere Männerbeziehungen haben könnte. Irgendwie geht es dann aber, wie organisch, auch wieder auseinander. Peter Handke wiederum, die andere für Literaturhistoriker interessante persönliche Geschichte, tritt vor allem dadurch ins Bild, dass er Heinrichs, seine damalige Freundin, ausspannt. Das ist im Grunde die einzige Situation, in der in diesem Erinnerungsbuch einmal so etwas wie ein Scheitern oder eine Niederlage aufblitzt. Der Memograf entwickelt Mordfantasien Handke gegenüber, aber es bleibt natürlich nur eine ästhetische Vorstellung. Hans-Jürgen Heinrichs Erinnerungs- und Gedankenbuch ist in all seinen Stilisierungen und Verführungsgesten ein aufschlussreiches Dokument. Wenn künftige Ethnologen diesen Band heranziehen werden, um etwas über das kulturelle Milieu unserer Gegenwart in Erfahrung zu bringen, werden sie ganz sicher fündig. Eher weniger in allgemeiner Hinsicht, aber auf jeden Fall anhand eines interessanten Einzelfalls.
Helmut Böttiger, Der kürzeste Weg führt um die Welt. Dieses Buch von Hans-Jürgen Heinrichs ist im Verlag Die andere Bibliothek erschienen. 477 Seiten, 44 Euro. Der Künstler und Poet Kurt Schwitters, von den Nazis als sogenannter entarteter Künstler eingestuft, floh vor der nationalsozialistischen Verfolgung 1937 zuerst nach Norwegen, dann nach England. Fast alles, was ihm lieb und teuer war, blieb zurück oder wurde vernichtet, wie seine berühmte Raumskulptur Der Märzbau, der 1943 einem Bombenangriff auf Hannover zum Opfer fiel. 1948 starb der vom Dadaismus, Surrealismus und Konstruktivismus geprägte vielseitige Künstler in seinem englischen Zufluchtsort. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner beleuchtet in ihrem jüngsten Roman mit dem schlichten Titel Schwitters nicht nur diese künstlerische Vielseitigkeit, sondern auch die Privatperson Schwitters. Nach ihrem Buch Kanalschwimmer, der die Geschichte eines Mannes erzählt, der während einer Lebenskrise den Ärmelkanal durchschwimmt, ist dies der 7. Roman der Autorin. Samuel Hamen stellt ihn vor.
Wer Kurt Schwitters Märzbau betritt, so lautet das Versprechen, setzt den Fuß in eine andere Welt. Neue Räume, neue Sinnbezüge und neue Körpererfahrungen. Ab den 1920er Jahren arbeitet der Schriftsteller und bildende Künstler an einer begehbaren Großcollage, der im Laufe der Jahrzehnte ein geradezu mythischer Ruf zukommen wird.
Der Bau wuchs nunmehr nach innen. Wuchsen so nicht auch Gehirne? Das war ein Wunsch. Gehirn fehlte in diesem Land überall. Säulen und Nischen in einer Höhle, in einer weiteren Höhle, auf dem Rücken einer Höhle. Grotte, bald, Collage, ja, dreidimensional. Eine Skulptur, die man betreten konnte. Seine erste Idee, seine brillanteste, seine schönste.
Kurt Schwitters schönste Idee nimmt auch in Ulrike Dresners biografischem Künstlerroman eine prominente Rolle ein. Ihr sei es darum gegangen, sagt sie im Gespräch mit ihrem Verlag Penguin, das Thema Flucht mit der Frage nach der Kunst zu kombinieren. Ihr Roman beginnt im Jahre 1936, als Schwitters Leben mehr und mehr aus den Fugen gerät. Mitsamt seinem Werk, das die Nazis als entartet bezeichnen, findet er sich in einer zunehmend totalitären Gesellschaft wieder. Die Häuser jüdischer Nachbarn werden zwangsgeräumt, die nazitreue Stiefmutter durchwühlt die Korrespondenz. In seinen Collagen arbeitet Schwitters, der den Dadaisten ebenso wie den Konstruktivisten nahestand, mit dem Zerbrochenen, Zerfetzten und Abgeschmierten, kurzum mit den Trümmern der vorangegangenen Jahrzehnte.
Erkunden, wie aus zweckgebundener, verbrauchter Materie allein durch Kombination und Rekombination etwas Unbegreifliches entstand. Das Geistige der Kunst hatte Kandinsky es genannt, er nannte es Merz.
Aber es geht nicht nur um den Schwitters, sondern um die Schwitters. Um Helma, kurz Ehefrau, sowie um Ernst, den gemeinsamen Sohn. Er wird später, davon erzählt der dritte Teil von Schwitters, als Fotograf und Nachlassverwalter in einem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und dessen Werk stehen. Dresner macht keinen Hehl daraus, dass auch in diesem Fall die Frau dem Mann den berüchtigten Rücken freihält, um so die Maschinerie hinter der männlichen Kreativität am Laufen zu halten. Aber die Frauen sind hier weit mehr als bloße Pappfiguren, die heranzitiert werden, um ein Argument vis-à-vis vom männlichen Geniekult zu platzieren. Helma wird mit ihren Ängsten und ihrem Trotz beschrieben, mit dem sie sich durch den braunen Alltag kämpft. Ihren Mann, den sehe sie sicherlich nicht wieder, sagen ihr später zwei, Zitat, Kunst- und Menschenschnüffler, die ihr Haus zum wiederholten Male durchsuchen. Kurt Schwitters ist zu diesem Zeitpunkt bereits mit Ernst nach Oslo geflohen, und versucht dort unter widrigsten Umständen seine Kunst aufrechtzuerhalten bzw. neu auszurichten.
Niemand in Oslo verstand, wer Kurt war. Ein Kunstner? Kunstner im Exil? Man betrachtete seine Collagen, lächelte. So einer konnte vermutlich nicht einmal eine Tanne malen.
Von Hannover aus verwaltet Helma wiederum das Werk, die Mietwohnungen, ihre eigenen Sorgen und die Fraueneinsamkeit, wie Dresner es nennt. Die Gestapo-Schnüffler werden indes recht behalten. Als die Deutschen in Norwegen einmarschieren, fliehen die Exilanten nach Schottland. Später werden sie als Enemy Aliens, als feindliche Ausländer, auf der Isle of Man interniert. Erst 1941 kommt Schwitters frei und lässt sich in London nieder. Das deutsche Leben, wie der erste Teil heißt, endet 1944 mit Helmers Krebstod im unerreichbar fernen Hannover. Und das englische Leben beginnt. Neue Umgebung, neue Sprache und neue Bekannte. Lediglich der künstlerische Reflex bleibt derselbe. Mit einer kindischen Unerschütterlichkeit die Welt um einen herum neu und anders zu gestalten. In einer Scheune arbeitet Schwitters bis zu seinem Tod 1948 an dem sogenannten Märzbarn, der einzigen Märzskulptur, die nicht zerstört wurde und heute in einer Galerie in Newcastle upon Tyne zu sehen ist. Im zweiten Teil gerät auch Edith Thomas in den Blick. Schwitters lernt sie in London kennen, Gemeinsam mit Warnty, wie er sie nennt, zieht er nach Ambleside im Nordwesten Englands. Sie unterstützt ihn, während er, gezeichnet von den Entbehrungen jahrelanger Flucht und der Trauer um den Verlust seiner Hannoveraner Idylle, an seiner letzten Skulptur arbeitet.
Er musste ihr nicht in die Augen blicken, um zu wissen, was sie fühlte. Die Nacht war er schwitzend wachgelegen, ein Komma von einem Mond, umhüllt von Torf, Feuer, Rauch, war im Fenster gehangen. Sie würde seine Kleider waschen und bügeln, bevor sie sie verkaufte. Er hatte sie darum gebeten. Kurt an der Wäscheleine. All seine Hosen hatten ausgebeulte Knie. Ein paar Hosenkommas im Ambleside'er Wind.
Es ist nur auf den ersten Blick ironisch, dass in Schwitters ein Künstler samt Privatleben ausgeleuchtet wird, der doch mit knapp 8000 Werken dafür einsteht, das Leben bis zur Ununterscheidbarkeit in die Kunst münden zu lassen. Denn der Roman ist nicht an einer getreuen, ja penibel voyeuristischen Erkundung von Schwitters Interieur interessiert. Dresners Porträt operiert auf einem anderen Level. Ihre Sprache nähert sich seinem Denken an. Schwitters der Schwirrer, wie er einmal in Anbetracht seiner quirligen Egomanie genannt wird, atmet in jedem ihrer Worte mit, als alberne Pointe, bitterer Karlauer oder amüsierte Verballhornung.
Ein Exil erlebte man auf verschiedenen Höhen. Oben, wo die Augen waren, im Sitzen zwischen den Stühlen, auf den Knien. Stolpern, fallen, der Länge nach hinschlagen. Wenn man Pech hatte, biss man ins Gras. Dann lag man weit unten, dort, wo die Wurzeln saugten.
Diese Scherzsucht, wie Dresner es an einer Stelle ausdrückt, verleiht dem Roman eine Hast, mithin einen erschöpfenden Willen zum Stil, muss doch jedes Bild und jedes Wortspiel à la Schwitters gewendet werden. Die hochintelligente, mithin einseitig intelligible Sprache vermag es denn auch nicht, über einige szenische Längen hinwegzutragen. Wahrscheinlich werden nur die wahren Schwitters-Fans, die übrigens im englischsprachigen Raum weit zahlreicher sind als im deutschsprachigen, diesen Tonfall durchgehend zu schätzen wissen. In einem kurzen Nachwort gibt die Autorin Auskunft über ihre Bedenken, als sie sich anschickte, dieses Leben und Werk als Fiktion zu erzählen.
Subjekte müssen sich heutzutage ohnehin bescheiden geben, um andere in ihrer Erlebensgewissheit nicht zu stören. AutorInnen sollten sich daher nur an eigene Erfahrungen halten. Bleib bei deinen Leisten, Schusterin. Erzähl aus deinem Schlagloch, meine Beste. Was erwartete mich nun, da ich arglos angefangen hatte, über einen Mann zu schreiben?
Ihren Selbstzweifeln in Anbetracht der Frage, wie heutzutage über die Leben der anderen geschrieben werden soll, ist Ulrike Dresner jedenfalls mit Bravour begegnet. Neben Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos, das 2020 den Deutschen Buchpreis erhielt, ist Schwitters eines der aufregendsten und formal ambitioniertesten Bücher der letzten Zeit, die Biografie und Belletristik zusammenbringen. Auch und gerade weil der Roman kompromisslos Freiräume abseits der Erlebensgewissheit für sich, seine Imagination und seine Sprache reklamiert.
Samuel Hamen zu Ulrike Dresners Roman Schwitters, erschienen im Penguin Verlag zum Preis von 25 Euro. Das Buch hat 480 Seiten. Und noch eine Meldung, die zu denken gibt. Die niederländische Schriftstellerin Marieke Lucas Reineveld hatte den Auftrag erhalten, das mittlerweile weltberühmte Gedicht von Amanda Gorman zu übersetzen. Die junge schwarze Autorin hatte es in den USA bei Joe Bidens Amtseinführung vorgetragen. Nun aber hat sich Reinefeld entschieden, den Auftrag zurückzugeben, nachdem sich ihr niederländischer Verlag Meulenhof dafür rechtfertigen musste, mit der Übersetzung eine Weiße beauftragt zu haben. Die Debatte hatte die schwarze Journalistin und Aktivistin Janice Doyle in der Zeitung De Volkskrant angestoßen. Reinefeld äußerte sich schockiert, zeigte aber auch Verständnis für das Argument, es gäbe genug hervorragende schwarze Übersetzerinnen, die diese Arbeit leisten könnten. Soweit der Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Lennart Pyritz. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen mit den besten Wünschen Angela Gutzeit.